Meeresleuchten. So schön war selten eine Nacht gewesen. Über der einsamen Schwimmerin wölbte sich ein hoher Himmel mit Myriaden von Sternen, die sich im Wasser zu spiegeln schienen. Aber es waren nicht die Sterne, es war das Meer selbst, das leuchtete, als hätte ein Zauberer Edelstein aus einem Füllhorn ausgeschüttet, die, den Bewegungen der Wellen folgend, auf dem Wasser ihr Licht erstrahlen ließen, mystisch und geheimnisvoll. Nie zuvor hatte sie solch ein intensives Meeresleuchten erlebt. Wenn sie in Nächten wie dieser als Kind an der Hand des Großvaters vor der Brandung gestanden hatte, war sie sich vorgekommen wie in einem Land voller Magie, und nie hatte sie sich satt sehen können. Glühwürmchen des Meeres hatte sie dieses Phänomen getauft, und erst als sie älter war, hatte der Großvater ihr erklärt, dass das Leuchten durch Millionen von Mikroorganismen, durch winzige Meereslebewesen verursacht wurde. Vor allem in schwülen Sommernächten traten solche Lichterscheinungen auf. Heute jedoch würden die Glühwürmchen ihr den Tod bringen. Als wollten sie die einsame Schwimmerin trösten, hefteten sich die winzigen Leuchtalgen an ihre Arme und Beine, leuchteten in Farben von Jade, Smaragd, Lapislazuli oder Malachit. Sie schickten Farbblitze in die Nacht, schickten in leuchtenden Kaskaden von ihren sich auf und ab bewegenden Füßen und umarmten sie voller Schönheit. Es war ein Märchenland, das sie in dieser stillen Nacht durchschwamm, und doch war es die schlimmste Nacht ihres Lebens. Das Meer in seiner Schönheit war ein Verräter, es spannte sich wie ein großes Leichentuch über die ungezählten Menschen, die ertrunken auf seinem Grund lagen. Sie hatten die Freiheit gewollt und den Tod gefunden, und niemand wusste von ihrem Schicksal. Würde sie bald dazugehören, zu dieser Truppe der Namenlosen, zu den unzähligen Toten in dieser schönen, schweigenden See? Ihr Ziel jedenfalls hatte sie verfehlt. In weite Ferne war es gerückt, nun konnte sie ihr Leben nur noch retten, indem sie zurückkehrte. Sie kam dem Küstenstreifen näher, wo nur wenige Lichter brannten. Wo versteckten sich ihre Feinde? Oder hatten sie sie noch nicht entdeckt? Stimmte es, dass Grenzschiffe Flüchtlinge, derer sie nicht habhaft werden konnten, einfach überfuhren, so dass die Schiffsschrauben sie zerfetzten? Sie überlegte, ob sie die Mistral ansteuern und sich auf dem Schiff verstecken sollte. Oder würden sie gerade dort nach ihr suchen? Sie beschloss, zum Schiff zu schwimmen und sich dort bis zum Anbruch des Tages zu verstecken. Sie hatten es mit Sicherheit inzwischen durchsucht, so dass sie hier fürs Erste sicher sein würde. Leider war das Meeresleuchten ein unschuldiger Verräter, denn es zeigte jedem Beobachter durch das Farbspektakel, wo gerade im Meer sich etwas bewegte, womöglich ein Mensch. Daher tauchte sie tief ins Wasser, wobei ihr der Schnorchel und die Flossen hilfreich waren, und versuchte sich lautlos dem Schiff zu nähern. Erst in letzter Sekunde sah sie, dass an einer tiefen Stelle im Schatten des überhängenden Steilufers ein Boot lauerte. Hatten sie sie etwa schon entdeckt? So leise wie möglich änderte sie ihren Kurs, steuerte hinein ins flache Ufergewässer. Ihr Herz klopfte so stark, dass ihr übel wurde. Sie rettete sich unter einer Holzkonstruktion, ein Ponton, dessen Steg vom Strand ein Stück ins Meer hineinführte, bis zu einer tieferen Stelle, an der die Plattform lag. Als alles ruhig blieb, wagte sie sich vorwärts, leise und so langsam wie möglich. Nach einer gefühlten Ewigkeit gelangte sie unter der kurzen Holztreppe an, die vom Strand hinauf auf den Steg führte. Auch hier blieb alles still. Sie wagte sich hervor, schaute sich um, scannte die Umgebung, Sand, Gräser, Buschwerk, das ihr Schutz bieten würde im Schatten der Nacht. Angrenzend ein kleiner Wald, in der Ferne ein paar Häuser. Sie rannte über den Strand, kroch vorsichtig in die Büsche, blieb erschöpft liegen, versuchte ihren Atem zu beruhigen, den Herzschlag wieder in den Griff zu bekommen. Gerade als sie glaubte, sich gefahrlos aufrichten zu können, um sich ihren Weg ins Hinterland zu bahnen, fielen sie über sie her, lautlos und geschmeidig wie Raubkatzen. 3, 4, 5 Männer in Uniform, vielleicht auch mehr. Genau konnte sie es im Dunkeln nicht erkennen. Sie wusste, dass sie verloren war. Wuppertal, Anfang August. Hanna Landsberg stand am Fenster ihres Zimmers unter dem Dach und starrte auf die Straße hinab. Konnte er es wirklich sein? War das möglich? Sie spürte, wie sich die Härchen auf ihren Armen aufstellten, wie sie trotz der Hitze draußen und im Haus eine Gänsehaut überlief. Die Figur, der schlagsige Gang, die dunklen Locken, alles stimmte. Und dennoch war es schlichtweg unmöglich. Auch er war 50 Jahre älter geworden inzwischen. Auch vor ihm hatte die Zeit nicht Halt gemacht. Sie schüttelte den Kopf, wie dumm sie war. Derjenige, der da unten die steile Straße hinunterlief, vorbei an den Vorgärten der Nachbarschaft, war ein junger Mann und hatte mit ihr und ihrer Geschichte nichts zu tun. Immer noch fröstelnd schlang Hannah die Arme um sich. Erschrocken zuckte sie zusammen, als es hinter ihr leise an der Tür klopfte. Es war Doro. Nur Doro, wer denn sonst? Brigitte beliebte es ja immer noch, mit dem Rollstuhl durch die Gegend zu fahren oder vielmehr sich fahren zu lassen. Sie würde niemals die Treppe hochsteigen. Doros liebes Gesicht, gesund, braun gebrannt und voller Sommersprossen, strahlte Hannah an. »Ich habe Kaffee gekocht und im Garten den Tisch gedeckt. Kommst du?« Hannah drehte sich um und lächelte. Nach der Plackerei mit den Umzugskisten kam ihr eine Erfrischung recht. »Ich bin gleich soweit.« »Es gibt warme Pförtchen mit Kirschen und Eis, also warte nicht zu lang.« Dore ließ den Blick über Taschen und leere und halbgepackte Koffer schweifen, die überall im Zimmer herumstanden oder auf dem Sofa lagen. »Hannah, Liebes, sag doch was, ich kann dir doch helfen.« »Du hast selbst genug Arbeit mit deinen Koffern, Doro. Außerdem sollst du uns nicht so verwöhnen. Brigitte kann auch mal was tun.« »Bald habe ich keine Gelegenheit mehr, euch zu verwöhnen«, sagte Doro wehmütig. »Daher lass es mich noch eine Weile genießen.« Vorsichtig stieg sie die steile Treppe wieder nach unten. Gerührt sah Hannah ihr hinterher. Die gute Doro. Seit der Schulzeit waren sie beste Freundinnen, seit einem halben Jahrhundert. Das Leben hatte sie auseinandergeführt, doch dann waren fast zeitgleich Doros Ehemann Bruno und Hannas Lebensgefährte Enno gestorben. Hannah war von Ennos Tochter Fenja, der es nicht schnell genug gehen konnte, den gepflegten alten Niedersachsenhof auszuräumen und zu verkaufen, per Rechtsanwalt Bescheid auf die Straße gesetzt worden. Und Doro, die sich in ihrem Häuschen in Wuppertal, weit weg von Hannah, sehr einsam fühlte, hatte der so plötzlich obdachlos gewordenen Freundin vorgeschlagen, zu ihr zu ziehen. Dafür war Hannah ihr ewig dankbar. Noch einmal warf sie einen prüfenden Blick auf die Straße, doch die lag flirrend und menschenleer in der Sonne. Es war eine kurze Anwohnerstraße, die oben auf dem Parkplatz eines Friedhofs endete, eine stille, ruhige Straße, in der jeder jeden kannte. Wohl deshalb war ihr der unbekannte Mann so suspekt vorgekommen. Wer weiß, vielleicht hatte er einfach nur einen harmlosen Friedhofsbesuch gemacht und sie war ganz unnötig in Panik geraten. Unten in der Küche traf Hannah auf Brigitte, die ziemlich chaotisch in ihrem Rollstuhl durch die Gegend kurfte. Sie hielt ein Tablett auf dem Schoß, das sie aufs Geratewohl mit 4 Tassen, einem viel zu vollen Milchkännchen und, aus Gründen, die nur ihr bekannt waren, einem Schneebesen und einer Knoblauchpresse bestückt hatte. Hannah nahm ihr das Tablett, das durch seine Schräglage abzurutschen drohte, von den Knien und stellte es auf der Arbeitsplatte ab. »Brigitte, das steht doch schon alles draußen auf dem Tisch.« Ihre Schwester drehte eine Pirouette mit dem Rollstuhl. »Du wirfst mir vor, dass ich zu wenig zum Haushalt beitrage, aber du lässt mich ja nichts machen.« Hannah atmete tief ein und lautlos wieder aus.